Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören den Predigttext aus Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt, wo Jesus Worte sagt, die wir mal mit diesem Gehör aufnehmen können, was über die Kirche gesagt wird. Jesus sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm gehen. Wie eng ist die Pforte, wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Gerichtsworte auch über die Kirche. Denn Kirche kann Menschen verletzen und enttäuschen. Ich denke an einen Pfarrer, der sich im Thüringer Wald gegen das Waldsterben durch Gülleentsorgung in der DDR mit seinen Konfirmanden engagiert hat. Er wurde vom Staat dafür attackiert und eingeschüchtert und suchte Hilfe auf dem Flugensberg. Dem Landeskirchenamt in Eisenach fand auch einen verständnisvollen Oberkirchenrat, der sich seiner annahm. Trotzdem wurde er im August 1989 von der Polizei vorgeladen und vor die Wahl gestellt, binnen 48 Stunden die DDR zu verlassen oder ins Gefängnis zu gehen. Wenige Monate später stellte sich heraus, der verständnisvolle Oberkirchenrat war ein Spitzel der Stasi gewesen. Der Pfarrer wählte die Ausbürgerung, ging zur Thüringer Partnerkirche nach Stuttgart, wo er sein Amt fortführen wollte. Aber ein wenig verständnisvoller Oberkirchenrat gab ihm zu verstehen, dass er in der Württemberger Kirche keine Zukunft habe. Auch dieser Oberkirchenrat, so stellte sich bald heraus, wurde mit Geldern der Stasi in seinen Entscheidungen gelenkt. Pfarrer Weiden aus meinem alten Kirchenkreis hatte die Kirche satt und war mit seinem Glauben und Gottvertrauen zeitweise am Ende, auch wenn er dann wieder die Kurve bekommen hatte in einer anderen Kirche. Oder ich denke an Margot Käßmann, ein wahrer Hoffnungsträger der evangelischen Kirche. In Großveranstaltungen, in Büchern, in Medien versteht sie es, den Kern der christlichen Botschaft mit einfachen Worten verständlich zu machen, den Kern der christlichen Botschaft öffentlich zu machen, nicht zu politisieren, sondern Botschaft weiterzusagen. Sie wird Bischöfin in Niedersachsen, schließlich oberste Repräsentantin des deutschen Protestantismus als EKD-Ratsvorsitzende und dann 2010 die Entgleisung, die nächtliche Alkoholfahrt, die andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Für viele wurde daraus auch das Zweifeln an einer Existenz Gottes. Ich hab's doch gewusst. Es gibt keine glaubwürdigen Vertreter in der Kirche mehr. Vielleicht, weil es gar keinen Gott gibt. Und ich denke drittens an einen Geistlichen, dem ich persönlich viel für meinen Glauben und meine Entwicklung verdanke. Er stand der Kirche aber skeptisch gegenüber und wirkte innerhalb der Landeskirche in freikirchlichen Strukturen. Als er erfuhr, dass ich an der Uni Theologie studieren und Pfarrer werden wollte, war ich für ihn gestorben. Verloren, ein Kind dieser Welt. Für mich ging da viel kaputt. Nicht nur eine Beziehung zu einem Menschen, sondern auch ein wichtiger Teil meines eigenen Glaubens. Denn die Kirche, an die ich glaubte, war nicht die Landeskirche, sondern waren die Menschen des Glaubens, die für mich authentische Glaubenszeugen waren, die Glauben gelebt und praktiziert haben. Und als Einzelne mich nun ausstießen aus ihrer Gemeinschaft, fühlte ich mich wie abgeschnitten von der Lebensader des wahren Glaubens und damit auch getrennt von Gott. Weil Christen in besten Absichten ihren Glauben zu eng definierten, geriet mein persönlicher Gottesglaube, der sich an diesen Vorbildern des Glaubens festgemacht hatte, ins Wanken. Liebe Geschwister, drei Beispiele. Menschen sind von der Kirche enttäuscht und das bringt auch ihren Glauben an Gott ins Wanken. Das könnte man abtun und sagen, okay, Missbräuche gibt es überall, kein Mensch ist perfekt, auch keine Institution, aber bei der Kirche geht das nicht so einfach. Die Kirche ist nicht einfach eine weltliche Institution, sondern eine Schöpfung Gottes. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern im heutigen Wochenspruch, wer euch sieht, der sieht mich. Dietrich Bonhoeffer sagt, Kirche, das ist Jesus Christus als Gemeinde existierend. Wenn wir also mit der Kirche zu tun haben, haben wir es mit Gott persönlich zu tun. Die Taten der Kirche weisen auf ihren Herrn hin. Deshalb wiegen die Missbräuche der Kirche schwer. Und wir müssen da ernsthaft hinschauen. Was läuft hier verkehrt? Und wo bleibt Gott? Die drei genannten Beispiele, die ich genannt habe, waren nicht so zufällig, sondern sind stellvertretend für die Hauptbereiche, in denen ich die Verfehlungen oder Verbrechen der Kirche wiederfinde. Einmal der Pfarrer mit der Stasi-Unterwanderung in Ost und West konfrontiert, erlebte eins von vielen Beispielen, wo die Kirche sich im Laufe der Jahrhunderte vom Staat oder von anderen Kräften instrumentalisieren ließ. Die Kirche wird zum Instrument von jemand anderem, vor allem des Staates. Diese unheilige Allianz zwischen Kirche und Staat ist auch die Hauptwurzel für die meisten Vergehen der Kirche. Wenn man so, das waren 10 Hauptvorwürfe, die so kommen, die meisten hängen alle damit zusammen, dass Kirche und Staat in enges Bündnis eingehen, weil da werden Glaubensansichten mit weltlicher Macht gekoppelt und mit weltlicher Macht heißt auch mit Gewalt, mit Strafverfolgung, mit Mord und Totschlag. Das fing beim römischen Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert an. Er berief diese legendäre Synode in Nicäa ein, aber vor allem ging es ihm darum, dass die im Untergrund der Verfolgungszeit verschiedenen kirchlichen Gruppierungen vereinheitlicht werden und ein Bekenntnis sich darauf einigen, das nizänische Glaubensbekenntnis. Abweichende Bekenntnisse waren ab dann verboten. Und auch die Häme gegen einen römischen Statthalter, gekreuzigt durch Pontius Pilatus, war jetzt nicht mehr zulässig. Es musste anders heißen, gelitten unter Pontius Pilatus. Später dann die Kreuzzüge waren eine Instrumentalisierung des Christentums für die Interessen der untergehenden Ritterschaft, die hier noch einmal auflebte, und auch für die Eroberung des Morgenlandes. Missionsgesellschaften wurden von Kolonialmächten instrumentalisiert, um die eroberten Völker durch die Eingliederung in die Kirche besser beherrschbar zu machen. Hitler hat die deutschen Christen für seine braune Ideologie instrumentalisiert. Das Eisenacher Entjudungsinstitut, zur Zeit gerade in der Geschichtsaufarbeitung stark diskutiert, auch von der Jenaer Fakultät hier, Theologen, ein signifikantes Beispiel dafür. Und die Stasi wurde ja schon erwähnt. Instrumentalisierung, eine Falle, in die Kirche, auch Kirchengemeinden, zu jeder Zeit hineintappen können, weil es verlockend ist, günstig an Geld zu kommen, weil es vielversprechend ist, staatlichen Einfluss für die eigenen Zwecke mitnutzen zu können. Instrumentalisierung. Der zweite Bereich, wo Kirche Unrecht begangen hat, liegt im Versagen Einzelner begründet. Das Beispiel von Margot Käßmann steht für viele Beispiele des Versagens einzelner Christen. Dazu gehört der Bereich Kindesmissbrauch, Machtmissbrauch, finanzielle Bereicherung, Ehebruch. Solch ein Missbrauch ist zwar persönliche Schuld Einzelner, aber wenn sie Vertreter der Kirche sind, ist es auch eine Schuld der Kirche. Und der dritte Bereich ist dann noch komplizierter. Menschen ziehen aus ihrer Sicht des Glaubens heraus, aus bestem Wissen und Gewissen, eine Grenze und verletzen dadurch andere. Aber sie können es nicht anders. Ihr Gewissen, ihr Glaubensstand gebieten es ihnen. So ist es mir mit jenem Bruder ergangen, der meinte, wer in die Volkskirche geht, ist verloren. Das ist keine Engstirnigkeit, das ist verantwortliche Seelsorge, aber halt eben aus einem bestimmten Glaubenshorizont heraus. Den Dominikanern und Jesuiten war es Pflicht, Ketzer und Hexen aufzuspüren und Kirche und Gesellschaft vom Satan reinzuhalten. Wie es den Päpsten im 16. Jahrhundert vom Evangelium her geboten schien, den Ketzer Luther aus der Kirche zu verbannen. Die Kirche setzte damit nur das um, was Jesus in Matthäus 18 gesagt hat: Wenn einer keinen Rat annehmen will, so soll er aus der Gemeinde ausgestoßen werden. Aber wenn dann die Verbindung von Thron und Altar die ganze Gesellschaft christlich macht, bedeutet Ausschluss aus der Gesellschaft, dass man vogelfrei ist und damit das Todesurteil über einen gesprochen. Noch schlimmer wurde es dann in der evangelischen Kirche. Da war man dann nicht nur der Lynchjustiz des Volkes ausgeliefert, sondern der Landesfürst als oberster Bischof hatte höchstpersönlich die Pflicht, das Urteil zu vollstrecken. Das ist auch schon bedenklich. 15 Jahre nachdem Martin Luther in Worms vogelfrei gesprochen wurde, sind hier in Jena 15 Männer vom evangelischen Rechtsprechung her verurteilt worden oder angeklagt, weil sie sich in der Saale wieder taufen lassen wollten als Wiedertäufer. Melanchthon selber kam und hat sie verhört. Einer hat widerrufen, die drei anderen blieben dabei und wurden noch am selben Tage vor den Toren der Stadt auf Befehl von Kurfürst Johann Friedrich hingerichtet. Dass sie von der Kamsdorfer Brücke aus ertränkt wurden, ist ein Gerücht, aber wahr ist, wie an jedem Gerücht, was Wahres dran ist, dass sie vor den Toren der Stadt verscharrt wurden und bei den Bauarbeiten zur neuen Kamsdorfer Brücke 1912 wurden ihre Skelette gefunden. Kirchenzucht ganz nach biblischem Vorbild, nur eben unter den Bedingungen des Staatskirchentums. Und damit schon wieder weit entfernt von dem, was die Bibel unter Kirchenzucht versteht. Liebe Geschwister, ich kann nicht an Gott glauben, weil die Kirche im Namen Gottes so viele Verbrechen begangen hat. Wenn ich mit so einem Argument konfrontiert werde, können wirkliche Enttäuschungen oder Verletzungen vorliegen. Es kann aber auch sein, zumal wenn dann als Beispiele die Kreuzzüge, die Inquisition und Hexenverbrennungen in einem Atemzug genannt werden, dass jemand sich einfach am Steinbruch der Kirchengeschichte bedient, um ein Gebäude an Vorwürfen aufzubauen, das die eigene Weltsicht zementiert. Besonders beliebt bei der Bewegung der neuen Atheisten in den letzten beiden Jahrzehnten. Namen wie Sam Harris, Richard Dawkins sind uns aus den letzten Gottesdiensten schon gut bekannt. Diese Denkansätze entspringen der Wurzel neuzeitlich atheistischen Denkens. In den Gelehrtenzirkeln, aber auch in den Tavernen, Gassen, Jahrmärkten des ausgehenden 18. Jahrhunderts vermarktete sich das neue aufklärerische Denken mit genau diesen Argumentationsmustern, die sich beim Steinbruch der Kirchengeschichte bedient haben. Und man grenzte sich scharf, zum Teil polemisch, vom finsteren Mittelalter ab. Wenn wir Menschen auf dieser Stammtischebene von Geschichtsbetrachtung ins Gespräch kommen, ist die Frage, ob überhaupt wirkliche Gesprächsbereitschaft da ist. Wenn ja, sollten wir versuchen, unserem Gegenüber zu erklären, dass der Steinbruch der Kirchengeschichte aus mehr besteht als nur Kreuzzüge und Inquisition. Eindrücklich ist da die Geschichte der christlichen Diakonie, die bis heute in der Gesellschaft hochgeachtet ist. Man kann in seiner Diskussion aber auch zum Angriff übergehen, denn das moderne aufklärerische Denken ist nach 250 Jahren inzwischen selbst auf dem Prüfstein der Postmoderne angekommen. Ein Vorbote davon, George Orwell, kommentierte bereits 1940 das Religionsverhalten seiner Zeitgenossen. 200 Jahre lang haben wir an dem Ast gesägt, auf dem wir sitzen, und gesägt und gesägt. Am Ende wurden wir für unsere Mühe belohnt, wir fielen herunter. Jedoch hatten wir unsere Landung ganz anders vorgestellt. Der Boden, auf dem wir landeten, war kein Bett voller Rosen, sondern eine Jauchegrube voller Stacheldraht. Mit dieser Jauchegrube voller Stacheldraht meint er die marktwirtschaftliche Leistungsgesellschaft, die nur den eigenen Profit und Wohlstand im Blick hat, denen Barmherzigkeit und Nächstenliebe fremd war und die sich stattdessen gnadenlos selbst verwirklicht durch Sklavenhandel, Ausbeutung, Umweltzerstörung und grausamste Massenvernichtungskriege. Und eine Gesellschaft, die die Kirche dankbar einlud, doch mit ihrer Barmherzigkeit die Wunden dieser Gesellschaft zu verarzten und die Folgen abzumildern. Suchen wir auch hier das ehrliche Gespräch über die Klischees und Wirklichkeiten von Mittelalter und Postmoderne, wo zum Beispiel im Mittelalter in 400 Jahren europaweit 60.000 Hexen verbrannt wurden, aber 1793 in einem einzigen Jahr allein in einer Stadt in Paris 40.000 Menschen im Namen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit enthauptet wurden. Scheuen wir uns nicht, auch ehrlich, trotzdem auch die Fehler der Kirche in den Blick zu nehmen. Aber was sagen wir denen, die von der Kirche wirklich enttäuscht und verletzt sind? Und wie gehen wir glaubwürdig mit den Vorwürfen um, die nicht immer, aber doch meistens berechtigt waren? Zum einen, Instrumentalisierung ist immer dann eine besondere Gefahr, wenn Christen und Kirche selbst nicht so richtig wissen, wer sie sind und wofür sie stehen. Im Dritten Reich war der Boden optimal bereitet. Natürliche Theologie, Bildungsbürgertum und Bibelkritik luden Hitler geradezu ein, den christlichen Glauben in der evangelischen Kirche mit einer braunen Soße zu durchtränken. Die katholische Kirche war damals standhafter, die haben nicht Hitler gewählt. Die Antwort aus der evangelischen Kirche heraus kam dann aber trotzdem wie ein Stern aus dem Nichts, Karl Barth, und schlug sich nieder in der Barmer Erklärung, in der Gründung der bekennenden Kirche mit der Aussage, Gott und Welt haben nichts miteinander zu tun, sie sind scharf voneinander zu trennen. In der Kirche stand die DDR auch in der Gefahr, instrumentalisiert zu werden, aber da war sie fester gegründet durch Karl Barth und durch ihre eigene Sendung für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Man hatte eine Identität und war damit immun gegen den Versuch, eine Kirche im Sozialismus zu rekrutieren, auch wenn es Stasi-Verstrickung gegeben hat. Instrumentalisierung hat es immer gegeben, aber es gab auch immer wieder die Gegenreaktion. Luther, der die Instrumentalisierung des Ablasshandels für die Gewinnerwirtschaftung kritisierte, oder im Februar reiste Papst Franziskus in die Vereinigten Arabischen Emirate, denn das war ein historisches Datum. Er erinnerte daran, dass vor genau 800 Jahren sein sprachlicher Vorläufer Franziskus der Heilige 1219 zum Ende der Kreuzzüge aufgestanden ist und gesagt hat, Gewalt ist kein Weg der Religionsbegegnung. Er reiste ins Heerlager der Kreuzfahrer nach Ägypten und sagte den Untergang der Kreuzfahrer voraus, traf sich mit dem Sultan, um ihn durch die biblische Botschaft zu bekehren und Friedensangebote entgegenzunehmen, die aber von den Kreuzfahrern abgelehnt wurden. Oder als der christliche Kaiser Maximus Ende des 4. Jahrhunderts in Trier gegen spanische Ketzer vorging und sie hinrichten ließ, boykottierte Bischof Martin von Tours die kaiserlichen Synoden und erwirkte die Begnadigung der Priscillianer. Zur selben Zeit, als die nunmehr christlichen Kaiser alle heidnischen Untertanen zu guten Christen erklärten, verließen tausende wahre Christen die Staatskirche und gingen in die Wüste, gründeten dort Zellen geistlichen Lebens. Was mir die Hoffnung für unsere Kirche heute gibt, ist die Erfahrung, dass kein römischer Kaiser, kein Hitler und andere, die die Kirche für sich instrumentalisiert haben, unwidersprochen geblieben sind. Immer wieder hat Gott Menschen berufen, im Namen des Glaubens aufzustehen, um Kirche Jesu Christi zu sein und sich den Versuchen der Instrumentalisierung zu entziehen. Auch wenn es manchmal nur wenige sind. Aber das macht mir Mut für die Kirche als Ganze. Denn wie sagt Jesus, der Weg ist schmal, der zum Himmel führt, und wenige sind es, die darauf gehen. Wer als Christ spürt, ich gerate in die Gefahr, von anderen Kräften vereinnahmt zu werden, der steht vor der Frage, was macht meinen Glauben aus? Bin ich standhaft, weil ich standfähig bin auf meinen eigenen Füßen des Glaubens, oder lasse ich mich instrumentalisieren? Wenn es zu den Instrumentalisierungen gekommen ist, braucht es zweitens die kirchliche Aufarbeitung, die Antwort der Buße und Umkehr. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis der Evangelischen Kirche 45 war eine der wenigen Stimmen in Deutschland, die zeitnah laut gesagt haben, wir haben gesündigt. Und selbst das war von vielen Kreisen der Kirche beargwöhnt und ja, versucht worden zu verhindern, weil man sagte, wir sind es doch gar nicht gewesen. Die Kirche kennt das Instrumentarium von Buße und Umkehr im Gegensatz zu dieser Welt sehr gut. Aber Gebrauch macht auch die Kirche davon nur sehr selten. Und dann ist da der Bereich des Missbrauchs oder der persönlichen Entgleisung. Hier steht die Frage im Raum, wie geht der Einzelne und die Kirche als Ganze mit dieser Verfehlung um? Wird sie vertuscht oder klar benannt? Wird die Person verdammt oder erhält sie nach einer gewissen angemessenen Strafe auch die Chance, aufgefangen zu werden? Bei Margot Käßmann hat sie selbst die Konsequenzen gezogen. Ein seltener Fall, auch in der Kirche. Geschieht das nicht, ist denn die Kirche gefragt. nicht zu vertuschen, sondern aufzuarbeiten. Das ist oft unangenehm. Als der Prophet Nathan zum König David kommt, macht er sehr vorsichtig, den König zu überführen, schlau und geradlinig, und dann doch die klare Aussage: Du bist der Mann, du hast den Tod verdient. Johannes der Täufer und der orthodoxe Kirchenvater Chrysostomus mussten ihre Kritik am König oder christlichen Kaiser mit dem Leben bezahlen. Aber es gab sie immer wieder in der Kirche. Menschen, die prophetisch aufgestanden sind, um den Finger in die offene Wunde zu legen. Auch das macht mir Mut für die Kirche. Gottes Geist ist am Wirken trotz himmelschreiender Missstände. Das sind übrigens auch Fragen, die uns als Gemeinde betreffen. Finden wir einen Weg, persönliche Verfehlungen in angemessenem Rahmen öffentlich zu machen, zu diskutieren und aufzuarbeiten, aber auch dann wieder als Gemeinde zusammenzufinden und einen neuen Anfang zu ermöglichen? Vertuschen ist einfacher, aufarbeiten ist aber befreiender. Und dann ist da wohl die schwierigste Frage von Verfehlungen, die aus einem tiefen Glauben und bestem Gewissen herausgemacht wurden, aber in einer Begrenztheit der Glaubenssicht oder in einer unheiligen Allianz mit dem Arm der Macht, sodass großer Schaden entstehen kann. In den anderen Fällen von Verfehlungen markiert vor allem der individuelle persönliche Glaube in Unabhängigkeit von der Einrichtung Kirche den Ausweg. Aber hier ist es anders. Hier kann der persönliche Glaube sich immer weiter verrennen und verbohren. Hier braucht der Einzelne die Korrektur von außen, durch Schwestern und Brüder, durch die Kirche als Ganze. Ich denke an jeden Bruder, der mich vor der Kirche und vor dem Dienst in der Volkskirche gewarnt hatte. Inzwischen ist er selber Kirchenältester in der Landeskirche und engagiert. Er sah nur seine eigene Gruppierung, wo die Vorurteile gegen die Kirche gehegt und gepflegt wurden. Dass es dagegen in der evangelischen Kirche zu genau dieser Zeit damals in den 80er Jahren schon Zeichen des Aufbruchs gegeben hatte, nahm er nicht wahr. Paul Tuasporn und die geistliche Gemeindeerneuerung in Berlin und Brandenburg, das Schnieventhaus in Sachsen-Anhalt, die Kirchenwochenbewegung in Sachsen und Thüringen und Wolfram Kopfermann und die GGE in Westdeutschland. Inzwischen sind aus all diesen geistlichen Aufbrüchen viele Geistliche erwachsen, die das Antlitz unserer Kirche aktiv prägen, in den Kirchen und Gemeinden vor Ort, in kirchenleitenden Funktionen und Ämtern und in Bewegungen der Kirche, die Kirche erneuern, als geistliche Begleiter seelsorgerlich, als Christusdienst der EKM missionarisch, als Erprobungsräume vom Gemeindeaufbau her. Diese Woche hatten wir gerade unter Leitung von Andreas Möller ein Landestreffen des Christusdienstes im Schnieventhaus, wo sich eine junge Tochterbewegung vorgestellt hat. Da gibt es dann schon wieder junge Pfarrer, die wieder ihre eigene Organisation gründen, aber genau in demselben Geiste, Church Convention, wo junge Pfarrerinnen und Pfarrer sich bundesweit vereinen, um Kirche wachzurütteln und zu erneuern. Und all diese gegenwärtigen Bewegungen und Hoffnungszeichen von Kirche sehe ich nun in einer einzigen Kontinuität zu den Märtyrern und Mönchen der alten Kirche, zu St. Martin, zu Johannes Chrysostomus, zu Franz von Assisi, Martin Luther und die anderen, die offen gegen Missbräuche der Kirche aufgestanden sind. Und in Kontinuität auch zu den Vätern und Müttern der Diakonie, wie der heiligen Elisabeth, Wiechern, Theodor Fliedner, Bodelschwing und anderen. Und aus diesem Eindruck heraus muss ich mit Jesus Christus sagen: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann denn ein fauler Baum gute Früchte tragen? Wenn diese Früchte hier in unserer Kirche zu sehen sind, kann der Baum als Ganzes nicht faul sein, auch wenn es einzelne faule Früchte trotzdem gibt. All das macht mir Hoffnung für die Kirche, weil ich sehe, hier wirkt der Heilige Geist. Gott ist persönlich am Werk. Auch wenn die Kirche lange Zeit als breiter Strom die Massen irregeleitet hat, Gott hat immer wieder einzelne Menschen berufen und bevollmächtigt, ergriffen vom Heiligen Geist, für die Kirche einzutreten, die das Antlitz Jesus Christus abbilden. Und weil ich auch in dieser Kirche Gott so am Werk sehe, habe ich große Hoffnung für die Kirche und glaube, es ist seine Kirche. Die Instrumentalisierung für weltliche Zwecke, menschliche Entgleisung und Missbräuche, geistliche Irreleitung hat es immer gegeben und wird es immer wieder geben. Machen wir uns da nichts vor. Jesus sagt das ganz deutlich: Das Reich Gottes ist Weizen inmitten von Unkraut und das bleibt so bis zum jüngsten Tag. Luther hat das anders ausgedruckt. Er sagt, Kirche ist ein Corpus permixtum. Da findet man die wahren Christen neben den gottlosen Sündern und Heiden, ganz selbstverständlich. Die wahre Kirche ist unsichtbar, aber immer versteckt in der wahren, in der sichtbaren Kirche ist auch die wahre Kirche zu finden. Unsere Aufgabe ist es, wenn Menschen sagen, ich kann nicht an Gott glauben, weil die Kirche im Namen Gottes so viel Unrecht begangen hat, dass wir Schuld ehrlich eingestehen und zeigen, Kirche hat etwas von Buße verstanden. Aber dass wir auch mit ganzem Herzen und voller Glauben sagen, und dennoch, ich sehe den Weizen neben dem Unkraut. Ich sehe die Kinder Gottes neben den Sündern. Ich sehe Gott selbst und seinen Geist am Werk. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.